Eine weitere Stelle: Jesus wollte nie Bewunderer, sondern Nachfolger. Er will, dass wir uns entscheiden, ob wir nicht zur Kenntnis nehmen, wer er wirklich war und ist. Und ob wir ihn als Sohn Gottes und Menschensohn anerkennen, als Mittler zwischen Gott und uns Menschen und ihm nachfolgen. Also hier wird er als Mittler gesehen zwischen Gott und den Menschen. Das sind die Methodisten. Dann gibt es noch einen anderen Text, den ich hier rausgesucht habe. Jesus Christus ist der Lehre der Kirche zufolge der Erstgeborene der Geistkinder des himmlischen Vaters und einer himmlischen Mutter und damit unser Bruder im Geist. Jedoch ist er der einzig Gezeugte im Fleisch. Christus nimmt im Plan der Erlösung als Erretter eine besondere Rolle ein. Jesus Christus sei Jehova, Gott des Alten Testaments, und habe zusammen mit anderen vorirdischen Geistwesen, das heißt Geistkindern und Göttern, unter anderem Adam, welcher auch der Erzengel Michael sei, die Erde erschaffen. Also hier wird gesagt, dass Jesus irgendwie einer der Geistkinder des himmlischen Vaters sei. Das ist von der Kirche der Heiligen der letzten Tage. Genau. Und noch ein letztes, das ist uns sicherlich auch bekannt oder einigen. Als zentrales Ereignis der Menschheitsgeschichte hat das Mysterium von Golgatha laut Steiner eine komplexe und weit zurückreichende Vorgeschichte. So habe es zwei verschiedene Jesusknaben mit verschiedener Herkunft gegeben, die in den Evangelien des Lukas und des Matthäus beschrieben seien. Steiner bezeichnet sie als den nathanischen und den salomonischen Jesus, nach den beiden Söhnen Davids, von denen sie abstammen sollen. Der nathanische Jesus sei die Wiederverkörperung des Adam Kadmon, einer Individualität, die den Sündenfall nicht mitgemacht habe und daher in völliger Unschuld verblieben sei. Der salomonische Jesus dagegen sei eine Reinkarnation des Zarathustra, dem unschuldigen nathanischen Jesus, brachte die Schäfer ihre Opfer dar, den salomonischen die drei Weisen aus dem Morgenland, die als ehemalige Schüler Zarathustras bezeichnet werden. Als beide Knaben 12 Jahre alt waren, sei das Ich des Zarathustras auf den nathanischen Jesus übergegangen. Und so weiter. Das ist Steiner, also Anthroposophen. Also auch ein Gottesbild irgendwie, aber wir merken, es ist völlig, völlig anders, aber auch zugelassen. Aus irgendwelchen Gründen auch zugelassen. Und dann habe ich hier noch ein relativ aktuelles, was aus einer Zeitung entnommen ist, dem Tagesspiegel. Da geht es um einen Pfarrer aus Holland, glaube ich, der hier mit einem Herrn Schulz, genau, der eine These ausgedrückt hat. Das heißt insofern, die Kirche solle ehrlich sein und sich offiziell von dem aus seiner Sicht, also dieser Schulz, aus seiner Sicht überholten absolutistischen Gottesbegriff verabschieden. Stattdessen solle die Kirche die Menschen motivieren, sich einen eigenen Gott zu erdenken, auf dem hin sie ihr Leben ausrichten können als moralisch-ethischen Kompass. Dieser selbstgemachte Gott ist für Schulz der einzig angemessene Gottesbegriff für den heutigen rational denkenden Menschen. Und dieser Schulz ist selbst auch Pfarrer in Holland wäre der. Also auch so, sage ich mal, aus heutiger Sicht, wenn man da mal im Internet guckt, dann sieht man da also noch ganz viele andere Dinge, wo wir merken einfach, dass dieses Gottesbild und die Beziehung zu ihm sich tausenderleifach ausdrückt. Aber der Herr lässt ja den Menschen ihm nicht alleine, das wissen wir. Er ist bei uns, er ist bei jedem einzelnen Menschen und führt ihn. Und darum ist es eben so grundsätzlich, dass egal, wo der Mensch und wie er lebt, egal in welcher Religion, in welcher Kultur, dass die allgemeinste Form durch den Herrn in den Menschen einfließt. Und da sagt Swedenborg über diesen Einfluss: Es besteht ein allgemeiner Einfluss in die Seelen der Menschen, welcher bezeugt, dass Gott ist und dass er einer ist. Und dieser Einfluss findet statt im inneren Menschen, ohne dass der Mensch dazu irgendetwas tun muss. Eine weitere Ausführung, die das noch ein bisschen verdeutlicht, Swedenborg sagt, dieser Einfluss ergießt sich in die Seelen der Menschen und zwar deshalb, weil die Seele das Innerste und Höchste des Menschen ist. Von dort dringt es herab in das, was sich unterhalb befindet und belebt es je nach dem Grade der Aufnahme. Die Wahrheiten, die dazu bestimmt sind, den Glauben zu bilden, fließen zwar durch das Gehör ein und werden auf diese Weise dem Gemüt unterhalb der Seele eingepflanzt, doch wird der Mensch durch diese Wahrheiten nur zur Aufnahme des Einflusses aus Gott durch die Seele vorbereitet. Und seine Aufnahme ist ganz so wie seine Vorbereitung. So wird, was als bloß natürlicher Glaube begonnen hat, in einen geistigen Glauben umgestaltet. Das heißt eben, dass der Einfluss zwar stattfindet, ständig und immer und bei jedem Menschen, dass Gott ist und dass er einer ist, dass aber je wie die Lehre, wie das Leben, wie die Erfahrung sind, sich dieses im Menschen ja verändert, umgebildet wird, uminterpretiert wird, sage ich jetzt mal, und dann im Äußeren sozusagen durch verschiedene Aussagen und Lehren zutage tritt. Man könnte sagen, es verhält sich wie mit einem Gefäß, dessen Inhalt oder das Gefäß selbst sind die Wahrheiten, sind die Lehre, sind das, was wir als Menschen oder die Menschen als solche aufnehmen. Und die Flüssigkeit oder das Wasser in diesem Gefäß ist das, was vom Herrn einfließt. Aber das Gefäß kann eben sehr unterschiedlich sein. Es kann hoch, flach, eckig, aus Holz oder Glas sein. Es kann aus Eisen oder Gold sein. Es kann auch undicht sein und vom Material her durchlässig. Und wir kennen die ganzen Bilder vom Wein zu Kana, von den Brunnen, wenn wir jetzt die ganzen Bilder uns vorführen. Das sind Bilder dafür, dass die Aufnahmegefäße ganz unterschiedlicher Art eben sein können. Jetzt können wir aber noch weitergehen und das Ganze auf uns persönlich vielleicht mal herunterbrechen, sage ich jetzt. Wie ist es denn mit uns persönlich? Sind wir alle sozusagen in einer gleichen Beziehung, in einem gleichen Gefühl und Bild zu Jesus? Oder ist es nicht auch so unter uns, dass wir, jeder einzelne von uns, seine ganz persönliche Beziehung zum Herrn hat? Wir haben alle, ich benutze mal jetzt ein Wort, eine ganz persönliche Konfiguration. Und wir sind alle in der Kultur hier aufgewachsen, aber wir haben alle ganz verschiedene Leben, Erfahrungen, wir haben unterschiedliche Eltern, das ist klar, aber wir sind auch ganz unterschiedlich geprägt. Wir haben ganz unterschiedliche Lebensprinzipien ausgebildet, auf die wir uns begründen, die wir durch unser Leben uns angeeignet haben, wo wir uns entschieden haben, das ist für uns so und das sehe ich nicht so. Das haben wir, haben eine ganz persönliche Prägung in uns selbst hergestellt. Nur ein Beispiel, ist wirklich nur ein Beispiel, wenn wir oder ein Mensch selbst unbarmherzig ist und wenn ihn immer, wenn er von einem Verbrechen hört, sofort daran denkt, der Täter muss hart bestraft werden, ohne jede Gnade, dann ist es wahrscheinlich so, dass er auch über Gott denkt, dass Vergehen hart bestraft werden müssen. Ich will damit sagen, wenn ich selbst in mir so eine Gerechtigkeit habe, das muss so laufen, nicht anders. Dann werde ich das wahrscheinlich auch in meiner Beziehung zum Herrn in einer ähnlichen Weise mitschwingen. So wie wir die Dinge in unserer Welt mit unseren Augen wahrnehmen, so projizieren wir dies auch in unserer Gottesbeziehung. Noch ein Beispiel, was mir immer auffällt oder was mir häufiger aufgefallen ist, bei dem Thema Endzeit. Das ist ja heute auch wieder aktuell. Es gibt ja so ein Datum, der 21.12.2012 soll tatsächlich nun nach dem Maya-Kalender der Weltuntergang sein. Wenn man das mal weiter so denkt und beobachtet, mir fällt immer auf, dass Menschen, die ich auch persönlich teilweise kenne, also nicht aus diesen Kreisen, aber woanders, dass immer der Gedanke und die Überlegung da ist, dass alles ja so ungerecht ist in der Welt, dass alles ja so schlecht geworden ist, so böse, so falsch. Und das muss sich doch mal ändern. Und es geht doch nicht anders, als dass jetzt der Herr oder Gott, oder wie man auch ihn gerade dann sieht, in diesen Kreisen, dass er ein Ende setzt. Rum, aus, es geht nicht mehr anders. Und dann ist es ja so, dass man nach dieser Endzeit ein wunderbares Friedensreich, eine Harmonie sich vorstellt, wo alles praktisch ganz anders ist, wo es so ist, ja, wie ist es dann? Nach meiner Vorstellung. So ist es dann eigentlich bei den Menschen, dass sie sich das wünschen, weil sie dieses Ganze, was wir in der Welt leben, es ist ja auch schwer, wir erleben schwere Dinge heutzutage und die Menschen wünschen sich einfach, dass sich das grundlegend ändert. Aber auch das ist letztendlich eine Projektion, nicht in der Gänze, weil der Herr macht ja auch und der Herr will ja auch die Welt verändern und er wird es ja auch tun nach und nach, aber nicht mit einem Mal, dass das Beil fällt und dann ist alles anders. Das geht gar nicht, das haben wir auch schon gehört in Vorträgen, weil die Menschen sich ja gar nicht mehr frei entscheiden könnten. Die müssten dann ja anerkennen, dass er dort ist, dass das jetzt nur noch so ist und ich müsste nur noch nach der Ordnung gehen. Ich hätte ja keine Wahl mehr und das geht nicht. Und der Grund dafür ist, dass doch die Beziehung zum Herrn noch nicht so gestaltet ist, dass ich den göttlichen Plan erkennen kann. Das fehlt uns doch. Wir sehen das, was wir vielleicht, sagen wir mal, die nächsten 20 Jahre können wir uns vielleicht noch irgendwie vorstellen, in unserem Bewusstsein. Aber was der Herr in der Ewigkeit vorhat mit der Welt, mit uns Menschen, das sind wir doch gar nicht in der Lage, so konkret zu denken. Wir wissen, dass er das heilen möchte, die Erlösung, aber wie das konkret umgesetzt wird und was er den Menschen dafür zubereiten muss und zulassen muss, das können wir, denke ich, nicht ermessen. Und deswegen ist es eben so, dass auch solche Dinge natürlich durch unsere Projektion genährt werden und wir dadurch natürlich auch ein anderes Gottesbild in uns anschwingt, als es eigentlich in Wirklichkeit vom Herrn ist. Als Jesus gekreuzigt wurde, haben einige sich auch gefragt damals, wenn er Gott ist, wie er gesagt hat, dann soll er doch sich selbst helfen und vom Kreuz herabsteigen. Sie verstanden nicht eben den tieferen Hintergrund dieses Geschehens. Und sie waren vielleicht enttäuscht oder sicherlich enttäuscht und kehrten sich von ihm ab. Viele Juden glaubten damals, dass Jesus ihr neuer König wird und sie von der Herrschaft der Römer befreien würde. Judas glaubte das. Als sie aber sahen, dass Jesus es gar nicht um ein Reich in der Welt ging, wandten sie sich ab. Und wir selbst kennen vielleicht in unserem Leben, wo wir gehadert haben, wo wir uns gefragt haben, warum lässt er dieses oder jenes zu? Und wieder merken wir, es ist unsere menschliche Sichtweise, unser menschliches Gefühl, dass es als ungerecht, unbarmherzig oder ungnädig empfindet. Und wieder merken wir, dass das Gottesbild nicht von Jesus abhängt, sondern von uns, in uns. Unsere ganz persönliche Prägung führt dazu, wie wir mit Gott, wie wir ihn verstehen, wie wir ihn aufnehmen. Es ist unsere ganz eigene Wahrnehmung, wie wir die Wahrheit für uns nehmen. Und der Herr passt sich aber diesen Verhältnissen ständig an. Das ist das Gute, dass er an uns tut, dass er da nicht locker lässt und immer wieder uns nachgeht und auch das mitmacht und jenes mitmacht und da mitgeht und hier mitgeht. Und dies lässt sich auch in der Heiligen Schrift nachvollziehen. Zum Beispiel im Buch Hiob können wir nachvollziehen, wie die Sichtweise Hiobs sich zum Herrn allmählich wandelt. Als er getroffen wird, ich sage jetzt mal verkürzt, von Schicksalsschlägen, die dort beschrieben werden, fängt er an zu lamentieren, zu hadern und versteht nicht. Er sieht sich als den Gerechten und Gott bestraft ihn. Aber wir sehen in der langen Geschichte, dass sich seine Beziehung verändert und er zu einer ganz tiefen Einsicht für die Führung des Herrn kommt und zu einer neuen, gekräftigten und aus einer tiefen Überzeugung hervorgehenden Liebe zum Herrn kommt. Im Neuen Testament erleben wir die Unterschiedlichkeit der Jünger. Von einem Johannes, der an der Brust des Herrn ruht, bis hin zu einem zweifelnden Thomas, der erst durch handfeste Beweise vom Zweifel befreit wird. Oder Judas, der lediglich auf das Äußere wirken und damit auf ein äußeres Gottesreich erwartet, den Herrn schaut und dadurch zu einer Art Kurzschlusshandlung verleitet wird. In der Offenbarung Johannes werden die 7 Gemeinden angesprochen, die nach Swedenborgs Auslegung den verschiedenen Glaubenszuständen innerhalb der Christenheit entsprechen. Und in der Neuoffenbarung bei Jakob Lorber treten die unterschiedlichsten Personen mit ihren ganz eigenen Charakteren auf und werden vom Herrn in entsprechender Weise behandelt. Denken wir nur an die Lerchenfelderin, die anfangs ein recht derbes Gemüt an den Tag legt, oder überhaupt die ganz unterschiedliche jenseitige Führung von Robert Blum und Bischof Martin. Beide aus ganz anderen Verhältnissen, ganz anderen Lebensentwürfen, Entwicklungen und entsprechend ihrer Unterschiedlichkeit werden sie vom Herrn geführt und behandelt. Und dies sind keine Ausnahmen. Ich denke, das gilt für jeden Menschen, der in diese Welt kommt. Ja, gut. Jetzt könnte man sagen, so ähnlich wie Adolf das ja auch formuliert hat, was macht man mit dem Dilemma? Ne, wie kommt man jetzt da raus? Aber ist es ja letztendlich nicht etwas grundsätzlich Schlechtes oder Falsches, denke ich mal, diese Vielfältigkeit. Es sind ja Vorbereitungen und Hinführungen, die nötig sind, weil die Menschen eben ganz an unterschiedlichen Punkten stehen. Trotzdem möchte ich jetzt natürlich nochmal vertieft auf wichtige Aspekte eingehen. Und da ist das, was Arnulf ja in seinem Vortrag auch schon anklingen lassen hat, die Gottesfurcht. Und ich habe das mal so überschrieben für mich, ein erster Schritt im Glauben. Nun muss man erstmal schauen, wenn wir von Gottesfurcht oder Furcht des Herrn sprechen, was wir damit überhaupt meinen. Es gibt ja auch den Begriff der Angst und man kann das durchaus unterscheiden. So Angst oder zusammen mit Angst spricht man eigentlich, wenn etwas Irrationales gemeint ist. Also ein Angstgefühl, was unbestimmt ist. Eine allgemeine Angst, die man vielleicht in sich verspüren kann, die wir mit nichts Konkretem in Verbindung bringen können. Anders ist es zum Beispiel die Angst vor einem Gewitter. Da können wir sagen, vor einem Gewitter habe ich Angst. Bei der Furcht spricht man schon eher und auch meistens, eigentlich das ist ein älterer Begriff, den man benutzt, aber wir kennen ihn eben aus der Christenheit im Zusammenhang mit der Gottesfurcht. Und bei Swedenborg finden wir nun zu diesem Thema im Grunde 3 Arten der Gottesfurcht. Und man könnte sagen, dass diese 3 Arten der Gottesfurcht vor, während und ich sage jetzt mal, so kann man es eigentlich nicht ausdrücken, aber ich sage jetzt mal so, um das besser zu unterscheiden, vor, während und nach der Wiedergeburt. Wobei, wie gesagt, nach der Wiedergeburt, wir wissen durch Swedenborg, dass die Wiedergeburt ja ein im Grunde ewiger Prozess ist. Aber ich sage mal nochmal anders ausgedrückt, vor der Wiedergeburt ist der Mensch natürlich, wenn er in der Wiedergeburt eintritt, wird er natürlich geistig und geistig. Und wenn er dann in den 7. Tag kommt, dann wird er himmlisch, wo er sich aber auch noch weiter vervollkommnen kann. Ich möchte es ein wenig erläutern, diese verschiedenen Formen oder verschiedenen Ursachen der Angst, sage ich mal. Die Gottesfurcht vor der Wiedergeburt rührt eben daher, weil der Mensch mit seiner Hauptlebensliebe im Bösen und Falschen ist. Das heißt, um ihn herum und in ihm sind eigentlich Geister und Kräfte, die auch den Herrn fürchten, weil sie wissen, dass sie nicht in der Ordnung sind, weil dieses geistige Gesetz allgegenwärtig ist. Und trotzdem wollen sie ihr Leben behalten Und wir haben uns, oder der Mensch hat sich durch sein natürliches, äußeres Leben in der Welt erstmal in diese Sphäre hineingelebt und ist nun umgeben von Geistern, die ihn auch eben Angst machen. Aber diese Furcht ist eine Furcht, in der, sage ich mal, weil ja wenige Menschen dieser Welt so wiedergeboren werden, an solche besseren Zustände gekommen. Also Swedenborg sagt an einer Stelle, dass es wenige sind, die den dritten Tag erreichen. Es sind einige, die den ersten Tag erreichen und einige, die den zweiten Tag erreichen. Aber beim dritten Tag wird es schon wenige. Und deswegen ist es so, dass diese allgemeine Furcht, die viele Menschen vielleicht gar nicht als Gottesfurcht unbedingt definieren können, aber allgegenwärtig ist. Mehr oder weniger. Und deswegen kann Jesus auch im Neuen Testament sagen, in der Welt, da habt ihr Angst. Und diese Angst oder diese Furcht begleitet uns. Aber die Menschen nehmen das nicht unbedingt immer wahr. Es ist ja auch, wenn sie allgegenwärtig und immer da ist, gibt es ja auch Möglichkeiten, dieser Angst zu entfliehen. Wir kennen die Ausformung der Süchte und andere Dinge, wo Menschen versuchen, diesem Gewissen, sage ich mal, was in ihnen rührt, auch zu entkommen natürlich. Sie ist aber ein Instrument, diese Furcht, hauptsächlich für die Führung des Menschen. Sie ist keine Strafe, keine Geißel für die Menschheit, sondern sie ist ein Schutz. Und Swedenborg spricht in diesem Zusammenhang auch von Bangigkeiten. Diese Bangigkeiten rühren aus dem natürlichen Menschen heraus. Und sie entstehen durch Krankheit, Leid und Schicksalsschlägen. Denn der unwiedergeborene Mensch, der eben noch nicht die Erfahrung hat und den tiefen Glauben hat, dass alles vom Herrn kommt, der sieht nur die äußere Welt mit ihrem Geschehen, glaubt das, was er mit seinen Sinnen wahrnimmt, auch seinen Körper. Sein Körper ist das, was er für sein Leben hält. Und wenn das angetastet wird, bekommt er Angst. Das ist ganz logisch, sage ich mal.